Eine Radio 3-Aufnahme. 2022 im Juni im Nikolaisaal in Potsdam hat Anja Bielmeier die Kammerakademie Potsdam dirigiert. Und das war aus den Manhattan Broadcasts von H.K. Gruber, der zweite Satz, Radio City. Und Anja Bielmann steht mir im Studio gegenüber. Guten Morgen.
Wenn Guten Morgen.
Noch sagen kann. Herzlich willkommen. Ich habe mich vorhin etwas aus dem Fenster gelehnt. Ich habe behauptet, H.K. Gruber, wie sie den dirigieren, das lässt auf ihren Dirigierstil rückschließen zwischen lässig und fokussiert. Ist da aber trotzdem was dran?
Ja, weil ich versuche immer die Stücke eben rüberzubringen, zusammen mit dem Orchester einen Dialog zu kreieren, der dann fürs Publikum erlebbar wird. Und dieses Stück braucht eben sowas Lässiges, aber trotzdem auch Genauigkeit. Und deswegen war das dann da so.
Vorhin habe ich schon unseren Hörerinnen und Hörern erzählt, Anja Bielmeier, die muss gerade eine rasend schnelle Zeit erleben in ihrer Dirigentinnenlaufbahn. Ein Debüt nach dem anderen findet gerade statt. Zwischen Februar und April war das London Symphony Orchestra dran, dann die Münchner Philharmoniker, das NDR Elbphilharmonieorchester. Und heute und morgen dirigieren sie das Konzert aus Orchester Berlin, Mozart, Dvorak und Ligeti. Auf die Musik gehen wir gleich noch ein. Vorher möchte ich wissen, wie erleben Sie das gerade? Erleben Sie diese Geschwindigkeit, dieses eine Debüt nach dem anderen?
Eigentlich erlebe ich das gar nicht so, sondern ich freue mich, was da kommt und auf die Orchester. Und das geht schon seit einigen Jahren so, dass man, das kennen auch die Kolleginnen genauso, dass man jede Woche eben woanders zu Gast ist, in einer anderen Stadt und mit neuen Orchestern. Und natürlich ist es toll, so tolle Orchester jetzt zu haben und auf so einer hohen Qualität durchgehend arbeiten zu können mit super Repertoire an tollen Orten. Das ist super.
Sie haben mir vorhin gesagt, als die Musik noch lief, das ist geradezu ein Traum, den Sie da erleben.
Absolut. Ich lebe quasi, ja, ich empfinde es als Berufung, das ausüben zu dürfen. Und es war schon immer ein Traum und ist immer noch ein Traum. Meine Leidenschaft, diese Liebe zur Musik und sich in diesen Werken ausdrücken zu dürfen, sowas viel Größeres erleben zu dürfen, weil diese sind ja Meisterwerke, die wir da spielen dürfen und die wir zum Leben erwecken und zusammen mit dem Publikum erleben. Das ist so viel größer als der eigene Alltag und das empfinde ich als große, da bin ich sehr groß dankbar dafür.
Wie hat sich Ihre Neigung zum Dirigierberuf, zur Dirigierberufung eigentlich rausgebildet? War das schon ganz früh Ihr Ziel als Jugendliche? Sie haben Geige und Klavier gespielt oder kam das erst dann später im Musikstudium?
Das hat sich relativ früh entwickelt. Das hat ein Lehrer entdeckt. Da war ich vielleicht 16, 17 im Gymnasium. Der schickte mich auf einen Chorleitungskurs. Und als ich da zurückkam, haben wir dann zusammen eine Oper erarbeitet mit 90 Fünftklässlern. Und da, als ich dort dann vor dem Orchester stand und auch Vorstellungen dirigierte, habe ich gemerkt, dass das einfach der Platz ist, wo ich hingehöre. Weil mich fasziniert sehr, Menschen auch zusammenzubringen, Talente, KünstlerInnen zusammenzubringen und was zu erreichen. Denn wie toll ist es doch auch in der Gesellschaft, wenn jeder das einbringen kann, was er am besten kann. Und ich darf das dann quasi in eine gewisse Richtung steuern oder muss natürlich dann auch zusammen mit dem Orchester Entscheidungen treffen. Aber das Geniale ist, wenn wirklich jeder das einbringt, was er zur Verfügung hat und das ganze Wissen, das zu sammeln und dann in so einer Komposition das so zum Leben zu erwecken, das ist großartig.
Wie würden Sie denn dieses Talent, das Sie jetzt gerade umschrieben haben, zusammenfassen? Was ist das für ein Talent? Ist das Organisationstalent? Ist das eine gute Intuition oder eine gute Menschenkenntnis? Was braucht man da?
Ja, da gehört sehr vieles dazu. Auf jeden Fall große musikalische Intuition, auf jeden Fall. Also, dass man immer auf die Höhepunkte zudirigieren kann, dass man die Dramaturgie von Stücken verstehen kann, dass man weiß, was sind denn die Elemente, die Architektur, was ist das Wichtige, was ist das Geheimnis von dem Stück. Und dann quasi, wenn man das für sich selber weiß, diese Elemente dann im Orchester zu vermitteln oder sie davon zu überzeugen, eine Art, eine Lesart zu finden oder ja eine Kommunikation, wie wollen wir das jetzt sprechen, ausdrücken, dass es dann eben zusammen so zu einem Erlebnis wird fürs Publikum. Und dafür braucht man natürlich auch Motivationskünste, sage ich jetzt mal, oder man muss einfach die Künstler überzeugen, dieser Linie zu folgen oder was einzubringen. Und ja, es sind sehr vielseitig. Man muss sehr gut hören können, man muss anleiten können. Man muss aber auch manchmal sehr deutlich werden oder klar sagen, das geht oder das geht nicht. Also Regeln aufstellen, wie so eine Art Schiedsrichterin sein manchmal auch.
Und sich auch zutrauen, den Ton anzugeben.
Absolut. Das ist sehr wichtig, denn man hat nicht sehr viel Zeit zur Verfügung. Wir sind ja kein Streichquartett. Bei 4 Leuten ist es schon schwierig, denke ich mir, so zu finden, den Konsens zu finden in kurzer Zeit. Aber wir, weiß ich nicht, wie viel sind 80 heute Abend oder 70. Da muss schnell ein Konsens gefunden werden und trotzdem alle mitgenommen werden und dass sich jeder auch wahrgenommen fühlt.
Jetzt haben Sie gesagt, überzeugen möchten Sie die Kolleginnen und Kollegen? Sie möchten, ja, dass jeder sich auch wahrgenommen fühlt, sich wohlfühlt. Sie haben in den vergangenen Monaten viele neue Orchester kennengelernt. Wie stellen Sie sich denn ein auf die Orchester? Man sagt ja immer, der erste Eindruck würde entscheiden.
Ja, es ist wirklich wie so ein Date. Man ist immer sehr gespannt, wenn man zur ersten Probe geht. Ja, was erwartet mich denn da? Und funkt es oder funkt es nicht? Klar bereitet man sich vor, auch mental. Wo bin ich, in welchem Land, in welcher Stadt? Wie spielt das Orchester? Wer spielt dort? Also je mehr ich über das Orchester weiß, deren Traditionen, deren Art, desto leichter wird es natürlich, mich dann auch in dem Moment drauf einzustellen. Und die ersten 2-3 Minuten sind schon entscheidend. Dann weiß ein Orchester sehr genau, ob es einem folgen möchte, ob es einem vertrauen möchte oder nicht.
Und woran merken Sie das? Wenn sich jetzt zum Beispiel mal in einem nicht so günstigen Fall das Orchester sagen sollte, so nee, oder gab es das noch nicht?
Klar gibt es auch Orchester, wo man nicht so schnell warm wird oder wo es dann auch vielleicht mal einen Konflikt gibt, den man zu lösen hat oder wo es länger dauert. Denn es ist schon ein sehr großer Unterschied, ob man jetzt in UK dirigiert oder in Spanien. Einfach das Temperament von den Menschen ist ganz unterschiedlich. Oder in Finnland, wo die Menschen grundsätzlich wirklich eher weniger reden und sehr ruhig sind. Da dachte ich am Anfang, als ich da zum ersten Mal war, oh Gott, es fühlt sich kalt an. Es reagiert hier gar niemand, die sind alle wie erstarrt, was habe ich jetzt irgendwie
falsch gemacht? Ja.
So muss ich jetzt. Und das lernt man dann aber mit der Zeit, die Menschen zu lesen und auch, man spürt es sehr genau. Wichtig ist, dass man eine klare Vorstellung hat, wie die Musik geht und eben auch mit der Technik, Dirigiertechnik, das sehr gut zeigen kann und dabei das Zuhören vergisst.
Ja, Sie waren auch an Theatern angestellt, jetzt gerade 4 Jahre lang Chefdirigentin des Residenzorchesters in Den Haag. Ziehen Sie denn die Festanstellung vor oder das freiberufliche Dirigentinnensein?
Selbst wenn man Chefin ist, ist es meistens 8 bis 10 Wochen bei diesen großen Orchestern. Das heißt, man ist dort auch nicht wirklich fest engagiert, sondern man hat so einen stetigen Gastvertrag eben als Chefin. Das heißt, die anderen Wochen des Jahres reist man trotzdem umher. Also eigentlich ist man immer freischaffend auf eine Art. Nur wenn man vielleicht Generalmusikdirektorin an einem Opernhaus ist in Deutschland, dann ist es noch was anderes, wenn man dort auch in Personalfragen noch mehr eingebunden wird oder überhaupt ins Haus, in viele Abläufe. Das ist was ganz Spezielles.
Jetzt hatte ich ja angekündigt, ich wollte Sie nach dem Rennradfahren fragen. Das mache ich, bevor wir zum Konzert aus Orchester kommen. Das Rennradfahren, war das eigentlich auch mal eine Idee von Ihnen, das vielleicht doch auszubauen und das beruflich zu machen? Oder wie sind Sie dazu gekommen?
Sport hat mir schon immer viel bedeutet. Und irgendwie, wie kam ich aufs Rennradfahren? Also durch Freunde. Und ich liebe die Natur. Und ich mag es sehr gerne, vor allem über Berge zu fahren oder auch den eigenen Körper, wenn der dann mal wirklich wie so eine Art Maschine läuft und man in so einen Flow kommt und so dieses Perfekte, wenn alles so ganz smooth geht, das ist einfach sehr faszinierend, überhaupt auch mit dem Körper in Einklang zu sein, mit der Natur und mit der eigenen Kraft, das so zu erleben, wie kommt man von A nach B, vor allem heute, wenn man jede Woche mit dem Flugzeug oder so unterwegs ist, man verliert wirklich das Gefühl, ja, wie weit ist denn jetzt die Stadt von der anderen entfernt oder so. Und auch um Kompositionen zu verstehen, es hilft wirklich manchmal, wenn man mit eigener Kraft so einen Berg hochgefahren ist oder wenn man sich überlegt, wie lange hat denn Mozart gebraucht, um von Wien nach Prag zu kommen. Und überhaupt diese ganzen Relationen und die Verbundenheit zu den Elementen, das bedeutet mir sehr viel und das kann man beim Rennradfahren richtig toll erleben.
Haben Sie denn ein eigenes Rennrad, das Sie dann mitnehmen? Dass sie begleitet oder wie
meinen
Sie
das? Nein, das wäre zu aufwendig. Also ich leihe mir dann eins aus Oder ich genieße das Rennradfahren, wenn ich zu Hause bin.
Waren Sie denn jetzt hier in Berlin-Brandenburg unterwegs auf dem Rennrad?
Nee, da bin ich jetzt einfach durch den Tiergarten gejoggt. Also das mache ich dann anstatt Rennradfahren. Kommt's Joggen dran.
Berlin steht ja jetzt mehrfach in Ihrem Kalender. Das Deutsche Symphonieorchester hat Sie eingeladen. Wieder im Juni gibt es da eine zeitgenössische Produktion an der Staatsoper zusammen. Und jetzt ist Ihr Debüt an diesem Wochenende mit dem Konzerthausorchester Berlin. Wie würden Sie denn dessen Eigenart beschreiben?
Ja, das ist ein sehr lebendiges Orchester und sehr motiviert. Es hat richtig viel Spaß gemacht, die Proben, weil zum Beispiel, wenn man dort sagt, guten Morgen, dann sofort haben ganz viele Guten Morgen gesagt. Also es war sehr lebendig. Oft ist so, dass dann niemand was sagt.
Ach, tatsächlich?
Ja, das sind alle ruhig oder gucken ja, oder nicken so. Aber die sind wirklich sehr, sehr temperamentvoll und fröhlich und begeisterungsfähig. Und dann kommt so ein sehr lebendiger Dialog zustande. Und das habe ich sehr gerne.
Mozart, Dvorak, Ligeti spielen Sie. Wie ist denn das Programm für heute und morgen entstanden?
Ja, also wir wollten was viele Menschen begeistern kann und eine schöne Mischung. Also Dvorak hat ja diese volkstümlichen Melodien in seiner Sinfonie.
Sehr und melodisch.
Sehr melodisch, sagen. Genau. Und es passt jetzt auch so in den Mai. Diese Vögelstimmen, die man hört und diese wunderschönen Melodien. Und dann dachten wir, der Ligeti passt perfekt, weil das Concert Romanesque ist ja auch durch diese volksliedhaften Melodien geprägt und es ist sehr virtuos und auch sehr volkstümlich eben und es rockt richtig.
War also eines seiner eigenen Lieblingskonzerte, hat Ligeti, glaube ich, mal gesagt.
Genau, es wurde dann mal verboten wegen eines schrägen Klarinettentons, der da vorkommt, den wir natürlich extra hervorheben. Also es ist wirklich wunderschön und das ganze Orchester kann seine Virtuosität zeigen und das ist eben die Klammer. Und dazwischen das Klavierkonzert von Mozart Nummer 17 mit Alexander Melnikov, was ja angeblich auch auf einer Flötenmelodie basiert, was ein Vogel mal Mozart gepfiffen haben soll. Das ist so eine nette Story, aber es ist...
Hören Sie das?
Ja, man kann sich das schon... Ich weiß nicht, ob es solche musikalischen Vögel gibt, aber vielleicht können Sie das... Gibt es Vögel, die das gut nachpfeifen könnten?
Kannten Sie denn Alexander Melnikov vorher?
Ja, wir haben schon öfter miteinander gespielt.
Was zeichnet ihn aus als Pianisten? Was würden Sie da hervorheben?
Ja, der ist ganz, ganz besonders, weil er sehr sensibel ist, sehr fein und vor allem bei Mozart, er spielt ja auch auf historischen Instrumenten häufig, Hammerflügel und er versucht, den Steinway ganz anders zu spielen, also nicht als modernen Steinway, sondern ja eben mit seiner Erfahrung von den historischen Tasteninstrumenten und eben auch, er hat eine große Erfahrung in alter Musik. Und auch in, wie man Variationen spielt und Verzierungen macht und deswegen hat er eine ganze eigene Art zu spielen und er liebt die leisen Töne.
Hier in Berlin dirigieren Sie und führen Sie auch durch ein Familienkonzert im Konzerthausorchester morgen am Sonntag. Wie erleben Sie denn Konzerte für Kinder und Familien, so wie das morgen?
Ich bin sehr gespannt, was mich erwarten wird, aber normalerweise ist es so, dass Kinder sehr spontan reagieren. Und das passiert jetzt aber, muss ich sagen, schon auch häufiger in Anführungsstrichen in normalen Konzerten, dass auch mal plötzlich geklatscht wird nach einem Satz mittendrin, weil man einfach bewegt wird und die Menschen sich nicht mehr so an, ja, man darf das nicht oder das nicht, sondern sie reagieren spontan. Und das finde ich eigentlich an so Familien-Kinderkonzerten immer besonders toll.
Ich habe mal gerade geguckt, es gibt noch ein paar Karten für Ihre Konzerte, aber für das Familienkonzert morgen gibt es gar keine zusammenhängenden mehr. Beim Konzerthaus ist es so, dass Sie auch Familienkarten kaufen können, sodass Sie zusammen sitzen können. Das ist morgen dann nicht mehr der Fall, gibt einzelne. Also werden Sie ein volles Haus erwarten. Soeben jetzt ist eine neue Aufnahme von Ihnen erschienen mit dem Orchester, das Sie lange als Chefin geleitet haben, das Residenzorchester Den Haag, mit den beiden Klavierkonzerten von Maurice Ravel. Solistin ist eine junge Koreanerin,
Yeolum-Son.
Yeolum-Son. Wir wollen das jetzt gleich hören. Wir wollen gleich einen ersten Satz aus dem G-Dur-Konzert von Ravel hören, von der Aufnahme von Ende 2023. Wie erinnern Sie diese Aufnahme?
Ja, das war eine sehr tolle Begegnung. Sie war unsere Artist in Residence, Yeolum, und sie wollte gerne Ravel aufnehmen. Und sie ist auch eine sehr tolle Mozart-Spielerin. Und diese Klarheit, die sie bei Mozart hatte, wir haben mit ihr erst Mozart gespielt, die bringt sie auch bei Ravel zutage. Und das ist eine sehr faszinierende Mischung, finde ich, aus Genauigkeit und aus Poesie.
Genauigkeit und Poesie, ja.
Ja, und in der Zusammenarbeit ist sie eben auch so. Es ist eine ganz bescheidene, ganz klare, fokussierte Frau, die unglaubliche Technik an den Tag legt und aber ganz genau weiß, was sie möchte. Und das, ich erinnere mich da, das war eine wunderbare Zusammenarbeit. Und vor allem die Aufnahmetechnik ist sehr speziell. Eigentlich bräuchte man dafür oder man kann sich nicht so nur so ein Dolby Surround System zu Hause, also es gibt so Leute, die das haben, so spezielle, ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so gut aus, aber auf jeden Fall.
Mehrere Lautsprecher.
Ja, genau. Und es ist eben so aufgenommen worden, dass der Klang hauptsächlich an den Wänden aufgenommen wurde, weil dort die größte Reflexionen sind an einem Konzertsaal, das habe ich von dem Tonmeister gelernt, und dort die meiste Information sitzt. Also das ist eine ganz spezielle Aufnahmemethode, ist ein richtiger Freak und es klang wirklich ganz toll bei ihm auf der Anlage.
Also wenn jetzt unsere Zuhörenden zu Hause so ein spezielles Wiedergabesystem haben, würde sich lohnen, das jetzt einzuschalten. Anja Bielmeier dirigiert das Residencia Orchest Den Haag mit Joam Son am Klavier. Das ist der erste Satz aus dem Klavierkonzert in G-Dur von Maurice Ravel. Und ich danke Ihnen herzlich für Ihren Besuch heute, Frau Bielmeier.
Vielen Dank.